lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte gegenseitig erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Daniel, wir sind angelangt bei Folge 442. 442.
Warum schlüpft aus dem Ei?
Quersumme 1.
Oh, ja.
Na, machen wir das so? Ja doch, weil 4 und 4 ist 8 und 2 ist 10 und dann noch einmal die Quersumme ist 1. Gut. Also machen wir das so bei Quersummen, dass man dann nochmal quersummt?
Mm, ja,
quersummiert?
Ich glaube nicht, oder? Man würde 10 sagen.
Die ultimative Quersumme von 442 ist 1.
Sehr gut.
Sagen wir so. Ich weiß auch gar nicht, was fängt man eigentlich mit einer Quersumme an?
Oh, Richard, mach bitte das Fass nicht auf, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit Quersummen tolle Sachen machen kann. Aber ich.
Erinnerst du dich noch, damals in der Schule hat man gern dieses Spiel gespielt? Wer ist in wen verliebt oder wer passt mit wem am besten zusammen? Indem man die Namen so genommen hat und dann so zusammengezählt hat, wo sie im Alphabet sind und dann hier die Quersumme und nochmal die Quersumme und dann irgendwie kommt am Schluss so eine Prozentzahl raus.
Also dieses Spiel ist mir unbekannt, aber erzähl weiter.
Ja, das war's schon.
Was ist für dich rausgekommen?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Du bist ein verheirateter Mann, Richard. Erzähl, was ist passiert?
Ja, damals in der Schule dann.
Ja.
Lass uns weitergehen. Wenn du das nicht kennst, dann hat es keinen Sinn, dass wir uns drüber unterhalten.
Aber ich kann nicht sagen, worum es letzte Woche ging.
Das ist auch nicht schlecht. Erzähl mal.
Du hast von der letzten Invasion Großbritanniens erzählt und einem Mann und einer Frau, deren Schicksale sich kurzzeitig gekreuzt haben.
Sehr gut. Korrekt. William Tate und Jemima Nicholas waren die jeweiligen Personen. Schönes Feedback schon erhalten, aber packen wir in die nächste Feedback-Folge. Die kommt auch bald, oder?
Ich denke schon.
Ja, ist halt schon, gell?
Weiß jetzt gerade nicht, wann wir sie aufzeichnen sollen, aber nee, wir werden es irgendwie hinkriegen.
Wir stretchen das dann immer so ein bisschen monatlich ist, nicht, aber fast. Aber wir sind schon besser dran, als wir letztes Jahr waren, oder?
Ja, der Schnitt
Zumindest
stimmt.
Haben wir schon zwei.
Der Schnitt stimmt dieses Jahr, genau.
Ja, ja gut, Daniel, nachdem wir jetzt hier, haben wir noch was Hausmeisterliches?
Na, ich denke nicht. Na,
wir eine Veranstaltung, ein neues Buch oder?
Nee, nichts, was wir jetzt schon ankündigen könnten.
Mysteriös. gut, in dem Fall würde ich sagen, mach mal das, was wir immer tun und erzähl mal eine Geschichte. Und nachdem du ja schon angemerkt hast, dass ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, würde ich mich freuen, wenn du das diese Woche übernimmst.
Sehr gut, dann lehn ich zurück, Richard.
Okay. Passiert?
Am 9. September 1891 erreichte der Franzose Charles Terron nach 71 Stunden und 22 Minuten Fahrzeit Paris. Er gewinnt damit das bis dahin längste und härteste Radrennen der Welt. 1200 Kilometer hat er zurückgelegt von Paris, wo es am 6. September losging, bis zum Atlantik bei der Stadt Brest und wieder zurück nach Paris. Eigentlich eine Strecke, von der man bis vor kurzem nicht gedacht hätte, dass sie zu schaffen ist mit einem Fahrrad, beziehungsweise einem Velociped, wie man damals noch gesagt hat. Mhm. Also im Französischen Velociped, was wörtlich übersetzt so viel heißt wie Schnellfuß. Terron gewinnt, weil sein größter Konkurrent, der Joseph Giel Laval, in der dritten Nacht eine Pause einlegt und sich schlafen legt, nachdem er eigentlich in Führung liegt. Und Terron hingegen fährt durch, also drei Tage lang ohne zu schlafen und gewinnt mit einem kleinen Trick, nämlich vor dem Lokal, wo sein Konkurrent schläft. Da hat nämlich Giel Laval eigentlich jemanden dort postiert, der ihn aufwecken soll, falls einer seiner Konkurrenten auftaucht. Mhm. Aber Terron, der hat das Lokal umfahren, sodass Giel Laval nicht mitbekommen hat, dass Terron sie längst eingeholt hat und überholt hat.
Sehr gut.
Und so erreicht.
Ich habe gedacht, du sagst, der kleine Trick ist, dass er sich Amphetamin reinhaut, bis oben hin. Aber das ist auch nicht schlecht.
Davon wissen wir nichts. Jedenfalls erreicht er Paris mit einem Vorsprung von 7 Stunden und 40 Minuten. Und es dauert fast eine Woche, bis alle Fahrer schließlich ins Ziel kommen. Dieses Rennen, Richard, war aber weder das erste Radrennen noch das erste Straßenradrennen. Das erste Straßenradrennen findet nämlich 1869 statt, also 22 Jahre vorher. Der Unterschied, was die Fahrräder betrifft, könnte aber zwischen diesen beiden Rennen kaum größer sein. Denn in diesen 22 Jahren werden die entscheidenden Erfindungen gemacht, die das Fahrrad erst zu dem machen, wie wir es heute kennen. Und dieses Rennen verdeutlicht einmal mehr die Überlegenheit dieser neuen Räder, die sich in kürzester Zeit international durchsetzen. Richard, wir machen heute eine kleine Geschichte des Fahrrads und sprechen darüber, wie das Fahrrad von einem Kuriosum auf den Straßen hin zu einem wichtigen Verkehrsmittel wird. Mhm. Eine Entwicklung, die in den 1890er Jahren in einem regelrechten Fahrradboom mündet. Und aus der Zeit hast du schon mal eine Geschichte erzählt, nämlich die von Annie Londonderry.
Korrekt.
Die mit dem Fahrrad einmal um die Welt gefahren ist. Und das war Folge 52, unsere allererste Jubiläumsfolge.
Richtig.
Und das ist auch eine der Geschichten, die in unserem Buch zu finden ist. Mhm. Und in deiner Geschichte geht es ja vor allem darum, welche gesellschaftlichen Folgen das Fahrrad hatte. Also was das Fahrrad mit der Frauenbewegung macht, wie das die Kleidung auch von Frauen verändert und überhaupt, welche gesellschaftlichen Folgen das Fahrradfahren hatte. Ich werde mich jetzt im Folgenden aber nur auf die technischen Innovationen konzentrieren.
Sehr schön.
Weißt du nämlich, was der große Unterschied ist zwischen den Fahrrädern in den 1860ern und 1890er Jahren?
Ist es die Kette?
Die Kette ist ein Element auf jeden Fall, ja.
Also ich weiß, dass das Fahrrad, das wir heute kennen, ist das, was sie damals im Englischen als Safety Bike bezeichnet haben, oder?
Ja, genau.
Also das mit zwei gleich großen Rädern und einer Kette dazwischen.
Sehr gut. Zwei gleich große Reifen vorne und hinten, das ist auch ein wichtiges Element. Die Kette ist ein sehr wichtiges Element. Und die Form der Kraftübertragung war noch eine andere. Es gab nämlich bei diesen Rädern eine Kurbel am Vorderrad, die direkt am Vorderrad starr angebracht war. Und es gab noch keine Luftreifen.
Ah.
Das wird also jetzt darum gehen, wie das Fahrrad, das wir kennen, entstanden ist. Und es ist interessant, weil die Entwicklung ist nicht so stringent, wie man vielleicht glauben würde.
Okay.
Die ersten bekannten Radrennen finden im Jahr 1868 statt in Frankreich. Und da waren die Fahrräder noch ein recht außergewöhnlicher Anblick auf den Straßen. Die hatten teilweise ein Gewicht von 30 bis 40 Kilo, waren äußerst wenig komfortabel mit Holz- oder Metallreifen. Waren ganz schön holprig. Aber das entscheidende Merkmal dieser Räder war, die Kurbel zum Treten war direkt am Vorderrad angebracht und dieses Vorderrad war größer als das Hinterrad.
Mhm.
Und diese Kurbel, die am Vorderrad angebracht war, die hat sich auch, weil die war eben starr am Vorderrad, die hat sich da auch mitgedreht.
Mhm.
Das heißt, wenn es schnell bergab gegangen ist, musste man die Füße von dem Pedal nehmen, weil man halt so schnell nicht mittreten konnte.
Ja, ich habe früher so ein Fahrrad gehabt, wo das der Fall war. Mein Schienbein kann noch einiges davon berichten.
Ich wollte gerade sagen, die sind heutzutage ja wieder in, das nennt man ja die Fixies, also die Fixed Gear Fahrräder. Weil die haben den Vorteil, wenn sich die Pedale mitdrehen, kannst du damit ja auch bremsen.
Hm.
Aber anderes Thema. Beim ersten Straßenradrennen, das findet dann ein Jahr später statt, also im Jahr 1869. Da waren die allermeisten mit einem Tretkurbelfahrrad oder Kurbelvelozipeden am Start. Das sind genau diese Fahrräder, wo du eben so eine Kurbel am Vorderreifen hast. Wir sind in Frankreich, daher kann man davon ausgehen, dass viele der Teilnehmenden eine Michelin gefahren sind. Gebaut wurden die nämlich von Pierre und Ernest Michaud. Ernest ist der Sohn von Pierre. Und zwar bauen die diese Michelin Anfang der 1860er Jahre. Und das ist vor allem das erste Fahrrad, das in größerer Stückzahl hergestellt wurde. Im Grunde die erste erfolgreiche, ich weiß nicht, ob man Serienproduktion sagen kann, aber so das erste Fahrrad, das auch so eine größere Breitenwirkung erzeugt.
Mhm.
Es ist aber mit Sicherheit nicht das erste Fahrrad mit einer Tretkurbel am Vorderrad. Aber es ist eben das erste, das in einer breiteren, sogar internationalen Öffentlichkeit bekannt wurde und auch eben käuflich zu erwerben war bei den Michons.
Mhm.
In Frankreich gilt daher der Michon auch als so der Erfinder des Fahrrads. Deshalb hier so eine kleine Fußnote. Die Fahrradgeschichtsschreibung ist sich uneins, wann und von wem die Tretkurbel genau erfunden wurde. Also Michon hat sie sicher nicht erfunden, aber er hat sie halt als erster populär gemacht. Ein heißer Kandidat ist auch einer seiner Kollegen, nämlich der Pierre Lallemand. Der hat in Paris auch mit den Partnern von Michon zusammengearbeitet und ist aber dann in die USA ausgewandert. Dort gibt es nämlich von 1866 ein Patent für eines solcher Tretkurbel-Velozipeden. Abschließend lässt sich das aber jetzt nicht mehr sagen, wer tatsächlich jetzt der Erste war. Sicher ist, Michon war erstmal recht erfolgreich damit. Und wir können davon ausgehen, dass bei diesen ersten Rennen die meisten mit so Michelins unterwegs waren.
Mhm.
In Deutschland lässt man die Fahrradgeschichte ein bisschen früher beginnen, einige Jahrzehnte vorher. Weißt du, mit wem oder wo man sie beginnen lassen würde?
Ich habe keine Ahnung.
Und zwar im Jahr 1817 mit einem badischen Forstbeamten, der heißt Karl von Dreis.
Ach so, der Herr Dreis, ja, natürlich.
Genau.
Aber warte mal, da haben wir schon mal drüber geredet. Haben
bestimmt.
Wir, oder irgendjemand hat. Ich glaube, mit irgendjemandem habe ich drüber gesprochen, der dann so gemeint hat, ja, der Dreis hat das Fahrrad davon.
Na gut, der Dreis hat die Laufmaschine erfunden.
Mhm.
Noch ohne Kurbel. Die Kurbel kommt dann eben erst oder wird dann erst bekannt durch Michon. Aber er erfindet damit das Zweiradprinzip, also dass man ein einspuriges Gefährt hat, auf dem man die Balance halten muss.
Mhm.
Und die Laufmaschine oder Draisine, wie man das dann auch genannt hat, die hatte noch keine Tretkurbel, sondern man hat sich mit den Beinen vom Boden abgestoßen, wie man das heute ja noch von Laufrädern für Kinder kennt.
Mhm.
Und da waren jetzt noch beide Reifen wirklich gleich groß. Es gab sogar schon eine Bremse. Und seine Erfindung, muss man sagen, die Laufmaschine gerät dann in 1820er Jahren auch wieder in Vergessenheit. Auch weil er dann einige Zeit in Brasilien verbringt. Interessant ist vielleicht, es gibt einen Fahrradhistoriker, den er hat Lessing, der hat die Theorie, dass Dreis deshalb die Laufmaschine erfindet, weil im Jahr 1816 kommt es ja zu diesem Vulkanausbruch in Tambora.
Mhm.
Und danach, also im Jahr darauf, sind die Ernten recht schlecht und das bedeutet, dass die Getreidepreise sehr hoch sind und viele dann ihre Tiere nicht mehr ernähren können und dadurch weniger Pferde zur Verfügung stehen und er deshalb als Ersatz für diese Pferde die Laufmaschine erfindet. Jedenfalls, er erfindet die Laufmaschine, sie gerät in den 1820er Jahren in Vergessenheit. Das Faszinierende ist jetzt, bis zur Erfindung der Tretkurbel-Velozipeden in den 1860er Jahren, also dann mit Michon in den 1860er Jahren, steht die Entwicklung jetzt nicht still, sondern es werden viele unterschiedliche Modelle gebaut, die meisten aber eben nicht mit zwei, sondern mit drei oder mit vier Rädern. Das heißt, diese Zwischenphase von den 20er Jahren bis in die 60er Jahre ist so geprägt von drei- und vierrädrigen Fahrrädern.
Mhm.
Also die Tricycles. Und die hatten teilweise auch schon Pedale oder hatten Handkurbel. Also man ist dann so gesessen und hat dann zum Beispiel mit der Hand so angekurbelt oder mit den Füßen auch schon so mit Pedalen.
Mhm.
Das Problem war natürlich, dass diese Fahrzeuge recht schwer waren und einen hohen Rollwiderstand hatten, sodass die, also hohe Geschwindigkeiten haben die sicher nicht ermöglicht.
Ja. Ich glaube ja, eines dieser vierrädrigen Fahrräder, das war ja dann auch das erste elektrische Fahrzeug.
Ja, genau.
Weil
ja
der Trouvé,
ja,
der hat ja, glaube ich, so eines von diesen herkömmlichen Rädern genommen und hat es elektrifiziert.
Ja, stimmt. Das ist auch so die sehr frühe Geschichte der E-Antriebe, ne? Man kann davon ausgehen, dass bei dem ersten Straßenradrennen 1869 auch schon einige mit Dreirädern mitgefahren sind. Vorteil dieser Dreiräder war zum Beispiel so, dass man die mit der Handkurbel betreiben konnte und dass auch Frauen mit langen Röcken damit fahren konnten, weil die sind in der Mitte gesessen, rechts und links zwei große Räder und vorne eben ein kleines Rad und sie konnten dann in der Mitte sitzen und konnten dann mit der Handkurbel oder eben mit Pedalen dieses Dreirad bedienen.
Ja, ja. Dann ist ja auch möglich, einen angenehmeren Sitz einzubauen, oder?
Ja, genau.
Als so ein Fahrradsitz.
Ja, genau. Bei den Michelins war das Vorderrad ein bisschen höher als das Hinterrad. Es gab immerhin schon Bremsen und das Prinzip war jetzt insofern neu, weil das Balancieren bei gleichzeitigem Treten der Pedale ohne Bodenkontakt mit den Füßen, das war eben das, was jetzt die Weiterentwicklung der Laufmaschine ausmacht.
Mhm.
Wirklich bekannt wurde das Rad jetzt ab 1867. Da hat der Michon nämlich das Fahrrad auf der Pariser Weltausstellung vorgestellt.
Mhm.
Und es wurde zu einem riesigen Erfolg. Weißt du, wie man die Michelins im Englischen genannt hat?
Keine Ahnung.
Bone Shaker.
Ja, naheliegend. Wenig Federung wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Mit so Holz- oder Metallrädern. Das war vermutlich nicht die angenehmste Art der Fortbewegung. Vor allem, man muss sich ja vorstellen, die Straßen in den Städten waren ja auch noch nicht geteert oder asphaltiert. Das heißt, häufig gab es ja noch Kopfsteinpflaster und wir reden ja auch von Holz- oder Metallreifen. Das heißt, es gab auch schon Vollgummireifen ab 1869, aber also die setzen sich auch nicht sofort durch.
Mhm. Ich wollte nur fragen, also die Weltausstellung, wo das vorgestellt worden ist, das ist auch die von 1867 gewesen, oder?
Genau, also das ist der Moment, wo das Fahrrad sozusagen in die Öffentlichkeit kommt.
Ja, hervorragend. Jetzt haben wir schon so viele Geschichten, die irgendwie mit der 1867er Weltausstellung zu tun haben.
Das stimmt, ja, wirklich.
Ja.
Aber man muss auch wirklich so, was die auch für Veränderungen mit sich gebracht haben. Also diese Weltausstellungen haben wirklich dazu geführt, dass solche Dinge nicht nur so in einem lokalen Kreis bekannt wurden, sondern wirklich international.
Mhm.
Dieses Fahrrad von Michon war wirklich eine Sensation. und verbreitet sich eben jetzt danach relativ breit. Wobei ich natürlich schon noch sagen muss, das ist noch ein Nischenmarkt. Also das Fahrrad ist jetzt noch nichts, wo man irgendwie an jeder Straßenecke irgendwie sieht. Mhm. Was man aber auch sagen muss, es gab durchaus schon ein Netz an Landstraßen, die sich sehr gut geeignet haben zum Fahrradfahren. Das waren die sogenannten Makadamstraßen. Hast du von denen schon mal gehört?
Nein.
Das ist eine Straßenbauweise, die der Schotte John McAdam Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden hat.
Deswegen heißt es Makadam.
Oh ja, gut. Wahrscheinlich.
Ja, da, na,
ja
McAdam, Makadam.
Stimmt. Naheliegend.
Also heißen sie in Wirklichkeit McAdam-Straßen.
Das kann gut sein. Das ist jedenfalls eine Form von einer Schotterstraße. Also man hat drei Schichten von Schotter genommen, die eine unterschiedlich große Körnung hatten. Und die verdichtet man dann mit schweren Walzen. Und es gibt zu dem Zeitpunkt schon ein Netz von Makadamstraßen, die immer größer ausgebaut werden. Und zum Fahrradfahren waren diese Makadamstraßen wirklich super. Aber später, beziehungsweise kurz darauf, für den motorisierten Verkehr völlig ungeeignet, weil die Autos da jede Menge Staub aufwirbeln. Hm. Der Schweizer Ernest Guglielminetti, der ist dann 1902 auf die Idee gekommen, einfach Teer mit reinzumischen, um den Staub zu binden.
Aha.
Die kleine Geschichte der Straßenbeläge, die sparen wir uns aber auf. Die machen wir in einer eigenen Folge.
Ich glaube, die ist damit erzählt, oder?
Nein, um Gottes Willen, das ist super spannend, weil das ist ja dann die Teerstraße, dann gibt es ja noch den Asphalt und man kann da sehr, sehr viel erzählen über Straßenbeläge.
Hast du da schon mal recherchiert, dass du das so im Kopf hast?
Ja, ja, jetzt, weil ich habe tatsächlich erstmal geschrieben, so die Straßen wurden asphaltiert und habe dann gesehen, Teer- und Asphaltstraßen ist nicht dasselbe.
Ja.
Aber kommen wir zurück zu den Michelins. Die waren deshalb so wichtig, weil die verbreiten jetzt in rasender Geschwindigkeit die Idee des Fahrrads. Also er stellt 1867 das Fahrrad öffentlich vor. Ein Jahr später finden schon die ersten Fahrradrennen statt. Und es werden auch die ersten Fahrradvereine gegründet. Und man muss nämlich noch dazu sagen, diese Velozipeden waren teuer. Also das war jetzt noch nichts für die Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern eher fürs reiche Bürgertum und für den Adel.
Hm.
In Deutschland zum Beispiel wurde 1869 in Hamburg der Eimsbütteler Velozipedenreitclub gegründet.
Reitclub?
Ja genau, damals hat man noch Reitclub gesagt zum Fahrradfahren. Und zwar in gehöriger Würdigung des Nutzens und der Annehmlichkeiten, welche der vernünftige Gebrauch des Velozipeds gewährt. Schön. Und der Zweck des Clubs war die Erlangung einer möglichst großen Fertigkeit im Velozipedenreiten. Und dafür gab es Unterweisungen von einem Velozipeden-Rittmeister.
Jetzt denke ich mal, es wäre irgendwie cool, wenn man heutzutage auch noch Reifen statt Fahrrad fahren soll.
Stimmt.
Wird das Ganze viel romantischer machen.
Absolut. Aber es ging nicht nur um Übungs- oder Lusttouren, wie sie es genannt haben, sondern es ging auch darum, die Vorurteile gegen Velozipeden zu bekämpfen. Und es sollte dadurch passieren, dass man dem Publikum zeigt, wie bei vernünftigem Reiten auf einem guten, mit einer gehörigen Bremse versehenen Velozipede durchaus keine Gefahr, weder für den Reiter noch für das passierende Publikum zu befürchten steht. Was hier vielleicht schon anklingt mit dem vernünftigen Gebrauch, in vielen Städten wurde zu dieser Zeit das Fahrradfahren tatsächlich verboten. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass die Reiter und Reiterinnen häufig auf den Bürgersteig gefahren sind, weil die Straßen eben schlechtere Qualität hatten. In manchen Städten gab es dann später sogar Sperrbezirke für Fahrräder und es gab eine Radkartenpflicht, also so eine Art Führerschein und auch eine Kennzeichnungspflicht für Fahrräder.
Mhm.
Aber das Interessante ist...
Auch interessant eigentlich, gell? Weil es hat zwar tatsächlich vor Autos eine Kennzeichnungspflicht für Fahrräder gegeben, weil es das Auto so noch gar nicht gegeben.
Absolut, es ist auch gar nicht so von der Hand zu weisen, dass nicht die Kutsche quasi der Vorgänger des Autos ist, sondern eigentlich ist das Fahrrad der Vorgänger des Autos.
Ja, halt so der ultimative Individualverkehr.
Genau, ja genau. Interessant ist aber, dass die Phase dieser Michelins relativ kurz ist. Also zunächst wird die Produktion auch durch den Deutsch-Französischen Krieg 1870 gestoppt. Also nur 3 Jahre nach der Vorstellung dieser neuen Fahrräder. Und es beginnen dann auch ganz viele andere Hersteller, die Fahrräder nachzubauen. Aber nicht nur nachzubauen, sondern die versuchen natürlich auch, diese Boneshaker zu verbessern. Und daher sind die Michelins, die nur wenige Jahre den Markt dominieren, die direkten Vorläufer von den Fahrrädern, die danach kommen. Und das sind die Hochräder.
Hm.
Die ersten gibt es nämlich schon ab 1869 und die verbreiten sich jetzt auch sehr rasant. Also die Michelins, die sorgen zwar für den gesellschaftlichen Durchbruch, was das Fahrradfahren betrifft, verschwinden aber relativ schnell wieder vom Markt. Weil die Hochräder zeichnen sich dadurch aus, also gut, das sagt das Wort schon, dass der, wobei, na, jetzt, das sagt das Wort noch nicht, dass der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterreifen wirklich eklatant größer ist als vorher.
Ja. Yeah.
Also man kommt jetzt mit den Füßen nicht mehr auf den Boden. Und um sich die Dimensionen besser vorstellen zu können, bei einem der bekanntesten Hochradmodelle, dem Ariel, das ist ab 1871 hergestellt worden, da war das Vorderrad 50 Zoll groß und das Hinterrad 14 Zoll. Also es ist wirklich massiv der Unterschied. Mhm. Und interessanterweise ist das jetzt auch der Moment, wo die großen Fahrradinnovationen nicht mehr aus Frankreich kommen, sondern in Zukunft kommen sie jetzt vor allem aus England.
Ja, da ist es das Penny Farthing, oder?
Ja, genau. Das Hochrad wird dort Penny Farthing genannt. Es etabliert sich in England vor allem ein Ort als Zentrum der Fahrradindustrie. Hast du eine Idee, welcher Ort das sein könnte?
Nein.
Es ist Coventry.
Aha.
Eine Stadt in der Nähe von Birmingham, wo erst das britische Uhrenzentrum ist und ab den 1870er Jahren wird Coventry zur Fahrradhauptstadt.
Ja, verstehe. Die konzentrieren sich auf alles, was rund ist.
Genau. Und du fragst dich völlig zu Recht, Richard, wieso etabliert sich jetzt eigentlich das Hochrad als das normale Standardfahrrad? Weil der Trend war dann, das Vorderrad so groß zu machen, dass man mit den Füßen gar nicht mehr auf den Boden gekommen ist, was das Auf- und Absteigen natürlich enorm schwierig gemacht hat. Und das Fahren ja auch nicht ganz ungefährlich, wie wir gleich noch sehen werden, weil aus heutiger Sicht sieht es ja ein bisschen absurd aus. So hat so was Zirkusartiges, dass Menschen auf dem höchsten Punkt eines riesigen Rads sitzen.
Ja, wahrscheinlich sind die Straßen einfach so dreckig gewesen, dass die Leute so weit weg wie möglich wollten davon und deswegen so hoch gesessen sind.
Es hat tatsächlich ein bisschen was davon. Die Hochräder waren erstens schneller, die Rahmen waren leichter, sie waren bequemer während der Fahrt, weil die Stöße durch dieses große Rad besser abgefedert wurden. Mhm. Sie hatten eine effizientere Kraftübertragung, weil die Fahrer, so wie ich das jetzt auch gerade schon gesagt habe, die sitzen ja am höchsten Punkt dieses riesigen Rads. Das heißt, ihre Beine kommen senkrecht zu den Pedalen, die direkt an den Vorderreifen sitzen. Das heißt, es war der effizienteste Weg der Kraftübertragung, den man zu dem Zeitpunkt hatte.
Nur weil du auch gesagt hast, sie sind schneller. Jetzt erst, wo du es gesagt hast, denke ich drüber nach. Und natürlich, je größer das Rad ist, desto weiter kommst du mit einer Umdrehung, oder?
Hey, lustig, dass du das weißt, weil das habe ich nämlich jetzt gerade erst nochmal recherchiert und mit eingefügt, weil gefühlt merkt man natürlich, dass wenn man mit einem Kinderrad unterwegs ist, das irgendwie 20 Zoll Reifen hat, dass man mehr Kraft aufwenden muss, als wenn ich jetzt irgendwie einen 30 Zoll Reifen habe. Aber warum das so ist, hast du jetzt nämlich genau erklärt. Es liegt an der Entfaltung, also das ist der Weg, den ein Fahrrad zurücklegt mit einer Kurbelumdrehung.
Ja.
Und wenn du die Trittfrequenz weißt, dann kannst du daraus die Geschwindigkeit berechnen, weil man muss sie mit der Entfaltung multiplizieren.
Okay.
Und daher kann man.
Ich habe ja alles im Kopf gehabt.
Und wenn du mit einer Kurbelumdrehung weiterkommst, dann kannst du damit auch schneller fahren.
Ja. Also je größer man das Rad macht, desto schneller wird man. Wundert es mich, dass das dann tatsächlich die Größe war, bei der sie geblieben sind. Dass dann nicht noch jemanden gegeben hat, der noch eine größere gemacht hat. Noch größer.
Man hatte ja auch Schwierigkeiten aufzusteigen. Wahrscheinlich hat es wenig Sinn gemacht, noch größere Räder zu bauen, was eigentlich noch gefährlicher geworden wäre.
Jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, irgend sowas im Hinterkopf, dass ich mal was gesehen habe von irgendeinem YouTuber, glaube ich, der ein riesiges Rad dieser Art gebaut hat, wo er wirklich so irgendwie auf einen Turm steigen hat müssen, um auf dieses Fahrrad zu. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da was verwechsel, aber ich glaube, sowas in die Richtung.
Ja, gut,
das, also es gibt Anstrengungen diesbezüglich.
Das würde mich nicht wundern. Aber heute regelt man das ja normalerweise nicht über die Größe des Rads, sondern mit der Übersetzung, die man durch die Kette und die Schaltung einfach hat. Beim Hochrad ging das nicht, weil die Kurbel ja direkt und starr am Rad war. Wir werden aber gleich sehen, um überhaupt so große Räder so leicht zu machen, also leicht bauen zu können, dass sie kein so großes Gewicht haben, um überhaupt auch so viel Last aushalten zu können, ist gar nicht so trivial. Aber ganz vielleicht war 1869 beim ersten Straßenradrennen auch schon ein Hochrad mit dabei. Richtig durchsetzen tun die sich in Frankreich aber erst in den 1870er Jahren. Im Englischen gibt es ja auch, du hast es schon genannt, den Ausdruck Penny Farthing. Weißt du eigentlich warum?
Ich glaube, ich habe es irgendwann einmal nachgelesen, aber sofort wieder vergessen.
Also es hängt an den Münzen. Also es gibt eine Penny-Münze und eine Farthing-Münze. Und Penny-Münze ist eine große Münze und Farthing-Münze ist eine sehr kleine Münze.
Ah, okay. Das ergibt Sinn.
Also, genau.
Lustig.
Später etabliert sich dann für diese Hochräder der Begriff Ordinary. Also ordinary wie gewöhnlich für diese Hochräder. Und es ist interessant, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht denn ein gewöhnliches Fahrrad aus, würdest du natürlich kein Hochrad beschreiben.
Ja. Yeah.
sondern da wird es von zwei gleich großen Reifen ausgehen. Und das ist eine der Entwicklungen, die ich sehr spannend finde, dass eben zunächst mal das Ordinary ist das Hochrad.
Ja, halt für damals Ordinary.
Genau. Und wir sind jetzt also genau an dieser Schwelle 1869. Das Fahrradfahren hat sich schon etabliert durch die Michelins. Die Hochräder klopfen gerade schon an die Tür, fragen, ob sie den Markt übernehmen können. Und jetzt kommt also zum ersten Straßenrennen, das ich jetzt schon öfter erwähnt habe. Es ging um eine Strecke von 135 Kilometern von Paris nach Rouen. Das ist Richtung Ärmelkanal. Und es ist wirklich arg. Man muss sich vorstellen, auf diesen Rädern, den Boneshakern, 135 Kilometer am Stück zu fahren. Und also ich meine, ich fahre jeden Tag Fahrrad, zugegebenerweise nicht weit, aber ich bin mir sicher, dass ich trotz meines 20-Gang-Tourenrads bei den 135 Kilometern schon ein bisschen, sagen wir mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es mir jetzt einfach so am Stück zutrauen würde.
Ja.
Und insofern mit so einem Boneshaker, für dich wäre es wahrscheinlich kein Problem, aber du würdest die Strecke inzwischen, wie ich dich einschätze, lieber rudern anstatt fahren.
Wieso wäre es für mich kein Problem? Ich fahre nicht so viel Rad wie du. Ich sitze nur auf einem stehenden Fahrrad.
Ja, aber das ist doch sehr regelmäßig.
Mit künstlichem Widerstand. Naja, ich wechsle tatsächlich ab, ob ich mich aufs Fahrrad setze oder ruder.
Ja.
Aber ich glaube, in beiden bin ich nicht so wahnsinnig gut, dass ich 135 Kilometer schaffen würde.
Ja, also ich glaube, es ist für Ungeübte jetzt wahrscheinlich nicht die einfachste Strecke. Und wenn du dann auch noch mit so einem Michelin fahren müsstest, na, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, dieses Rennen organisiert eine Zeitschrift, nämlich die Le Velocipèdes Illustrés. Und es gab großes Interesse an diesem Rennen, was auch zu einer deutlichen Auflagensteigerung führt. Und es gibt am Ende über 200 Anmeldungen für dieses Rennen, darunter auch 5 Frauen.
Mhm.
Und das zeigt jetzt schon, wie sich das Fahrrad innerhalb kürzester Zeit verbreitet. Wir sind jetzt 2 Jahre nach der Ankündigung bei der Pariser Weltausstellung. Gewonnen hat dieses Rennen ein gewisser James Moore. Und James Moore ist nicht irgendein Velozipedist, sondern der erste Fahrradstar der Geschichte und gleichzeitig auch, kann man wahrscheinlich sagen, der erste Fahrradprofi, weil er hat im Grunde schon ab diesem ersten Rennen von den Preisgeldern leben können.
Ja, schau an.
Und er hat viele Rennen gewonnen in dieser Zeit.
Und ist es auch wieder von Zeitungen veranstaltet worden?
Genau, also diese Rennen sind meistens von Zeitungen veranstaltet worden. Wir werden nachher noch genauer darüber reden, auch wenn wir zu einer weiteren Folge kommen, die du mal gemacht hast. Aber dazu
ich weiß schon, welche du meinst.
Dazu gleich mehr. Also der James Moore ist auf einer Michelin gefahren. Spätere Bilder zeigen ihn dann auch auf einem Hochrad. Also auf einem Ariel-Hochrad, das ich schon erwähnt habe, da fährt er dann 1873 den ersten Stundenweltrekord. Und es war auch kein schlechter Schnitt. Er hat in dieser Stunde 23,3 Kilometer geschafft.
Sauber.
Neben den Zeitungen, die dieses Rennen organisiert haben, versuchen jetzt auch die ganzen Velociped-Hersteller, die wie Pilze aus dem Boden schießen, dabei zu sein, um bei den Rennen ihre neuesten Modelle zu zeigen und natürlich zu beweisen, wie gut ihre Räder sind. Und um ein Beispiel zu haben, wie schnell das geht, allein in Deutschland sind für das Jahr 1868, also ein Jahr nach der Vorstellung auf der Pariser Weltausstellung, schon 30 Fahrradhersteller verzeichnet.
Mhm.
Und das führt jetzt natürlich zu zahlreichen Innovationen. Und die wichtigste Innovation sind erstmal Fahrräder, auf die man nicht mehr einfach so aufsteigen kann, sondern man muss erstmal üben, um überhaupt auf diese Fahrräder zu kommen. Und es werden tatsächlich viele Fahrschulen gegründet, wo man dann lernt, überhaupt aufzusteigen und loszufahren. Weil der Sattel jetzt eben bei den Hochrädern so hoch war, dass man nicht einfach so, es gab dann so Fußrasten am Rad, weil das Ding ist ja, du konntest ja auch nicht auf das Pedal aufsteigen, weil es hat sich ja mit dem Reifen gedreht. Das heißt, du musstest erst auf eine Fußraste, die am Rad angebracht war, treten, also ein Stück hoch, wie eine, so eine Treppe, so ein bisschen wie beim Sattel, beim Pferd. Und dann konntest du quasi aufs Rad schwingen, musstest dann aber auch gleich losfahren, weil du musst ja balancieren und das Gleichgewicht halten.
Und wenn es umfällst mit zum Fahrrad, wenig angenehm wahrscheinlich.
Ganz genau. Also da werden wir gleich noch dazu kommen, warum die Fahrräder, die sich dann durchsetzen, auch Safeties heißen. Also das macht das Fahrradfahren insgesamt jetzt nicht ganz so einfach und niederschwellig. Die große Erfindung, das habe ich vorhin schon angedeutet, die diese Hochräder in der Form überhaupt erst möglich macht, ist die Weiterentwicklung der Speichen. Also die Verbindung zwischen der Narbe in der Mitte der Reifen und der Felge außen. Weil die Speichen, die gab es natürlich schon lange. Also auch Kutschenräder hatten Speichen, auch die Michelins hatten Speichen. Aber jetzt werden Drahtspeichen erfunden. Und diese Drahtspeichen hatten natürlich den Vorteil, sie waren deutlich leichter. Es waren so dünne Drahtspeichen, wie man sie heute auch noch vom Fahrrad kennt. Aber der entscheidende Punkt war, wie man sie angeordnet hat, nämlich tangential. Also das ist das, wie wir sie heute auch noch kennen. Sie sind nicht so Also weißt du, sind so über Kreuz angebracht.
Mhm.
Und das macht die großen Vorderräder überhaupt erst möglich, weil diese Speichenanordnung macht die Räder einfach stabil und ermöglichen auch größere Reifen. Und einer, der das perfektioniert hat, ist der James Starley. Und Starley arbeitet eigentlich im britischen Coventry in einer Nähmaschinenfabrik. Ist auch kein Einzelfall übrigens, dass viele aus der Nähmaschinenindustrie dann in der Zeit angefangen haben, Fahrräder zu bauen. Weil die haben erstens natürlich die Ingenieurskenntnisse mitgebracht und zweitens auch Ahnung von der Metallverarbeitung.
Mhm.
Und Starley ist nicht nur der Erste, der diese tangentiale Anordnung der Drahtspeichen einbaut. Er verkauft jetzt ab 1871 ein Hochradmodell, das wirklich die nächsten Jahre maßgeblich prägen wird. Und das ist dieses Ariel-Hochrad.
Mhm.
Und es war nicht nur einfach ein Hochrad. Also es hatte Vollgummireifen und Drahtspeichen. Und um zu zeigen, wie belastbar seine Drahtspeichenräder sind, hat er für die Weltausstellung 1871 in Paris ein Rad mit einem Durchmesser von 2,5 Meter gebaut. Aber wie wir eben vorhin schon festgestellt haben, diese Räder sind schneller, bequemer als die Bone Shaker, haben allerdings einen entscheidenden Nachteil, die sind nicht ganz ungefährlich.
Mhm.
Also man sitzt am höchsten Punkt eines recht großen Rades, kommt mit dem Fuß nicht am Boden und man kann sich leicht vorstellen, was passiert, wenn man schnell anhalten muss.
Ich meine, wie macht man das grundsätzlich, wenn man anhalten muss?
Es gab schon Bremsen. Man muss dann langsam und dann muss man eben so runterhüpfen.
Ja gut, Ampeln hat es noch nicht gegeben wahrscheinlich damals. Aber wenn du irgendwo stehen bleiben hast müssen, weil irgendwie Stau ist oder so, Fahrradstau oder Kutschenstau, dann musst du immer wieder runterspringen.
Genau, ja.
Ja, du musst unangenehm.
Runterspringen und wieder raufspringen. Das macht es sehr, sehr also gefährlich natürlich, weil das Runterspringen auch dazu führt, manchmal dazu führt, dass man sich verhakt.
Hä?
Zum Beispiel mit den Füßen am Lenker und dann fällt man sehr böse auf den Kopf. Und also diese Kopfverletzungen waren wirklich eine große Angst, die auch die Hochradfahrer und Fahrerinnen mitgebracht haben. Oder die hatten
nicht. Ja. Und ich stelle mir das auch so umständlich. Stell dir vor, so eine Straße und es fahren so 10 solche Fahrräder hintereinander und sie müssen alle stehen bleiben, weil vorne irgendwas ist. Da müssen alle runterspringen und alle müssen wieder rauf, was dafür sorgt, dass es noch mehr Stau gibt und die, die hinter ihnen kommen, auch wieder runterspringen müssen und wieder rauf, dass schlussendlich niemand weiterfahren kann. Das muss Chaos gewesen sein damals.
Auf den Straßen. Aber es ist so, also es gab wirklich auch so die Sorge vor diesen Kopfverletzungen und vor den schweren Stürzen. Deshalb konzentrieren sich jetzt ab dem Zeitpunkt, wo sich die Hochräder durchgesetzt haben, die Fahrradmacher in den nächsten Jahren darauf, die Hochräder sicherer zu machen. Und zwar so lange, bis am Ende ein Fahrrad dasteht, das wir heute als Safety- oder Sicherheitsfahrrad kennen. Wie es dazu kommt, schauen wir uns gleich an. Lass uns vorher noch ein paar Jahrzehnte nach vorne springen. Du erinnerst dich, Richard, du hast auch mal eine Folge über ein Radrennen gemacht.
Das ist richtig.
Weißt du noch welches?
Ja, über das Radrennen über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs.
Richtig. Die Rundfahrt der Schlachtfelder 1919, das war Folge 225.
Mhm.
Und es war eine Rundfahrt entlang der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs und dieses Rennen wurde veranstaltet von der Tageszeitung Le Petit Journal.
Mhm.
Und es hat also Tradition in Frankreich, dass Zeitungen solche Rennen veranstaltet haben, um dann darüber berichten zu können. So war es nämlich auch im September 1891 beim Rennen Paris-Brest-Paris. Pierre Giffard von Le Petit Journal, das war damals die auflagenstärkste Zeitung Frankreichs, der ruft zu diesem Rennen auf, um das bislang längste und härteste Radrennen in den Schatten zu stellen. Und dieses bislang längste Radrennen, das hat ein paar Monate vorher stattgefunden, im Mai 1891 von Paris nach Bordeaux, ebenfalls von einer Zeitung organisiert. Da ging es um 560 Kilometer. Und dieses Rennen wurde von Vélos Sport veranstaltet. Der Anlass war, dass die ihre Redaktion von Bordeaux nach Paris verlegt haben und dann haben sie ein Fahrradrennen draus gemacht. Und dieses Fahrradrennen hat ein Brite gewonnen, der George Pilkington Mills. Und es war auch Anlass zur Kritik, weil es wurden nämlich für dieses Rennen einige britische Amateurfahrer eingeladen und die haben das Fahrradfahren halt in der Zeit total dominiert. Und deshalb kommt der Pierre Giffard von Le Petit Journal auf die Idee und sagt, okay, wir organisieren jetzt auch ein Rennen. Und zum einen ist es, die Teilnehmenden wirklich an die Grenzen der menschlichen Ausdauerfähigkeit bringt. Und wir setzen auf französische Fahrer. Und dieses Rennen, Paris-Brest-Paris, wird ein gigantischer Erfolg. Es gab hunderte Anmeldungen und es gab täglich Extraausgaben von Le Petit Journal. Und es ist dieses Rennen, in dem ich ja eingestiegen bin, in diese Folge, das wirklich sehr Außergewöhnliches und auch bis heute sehr Bekanntes, wie wir gleich hören werden. Interessant ist allerdings, dass diese Straßenrennen noch nicht regelmäßig geplant wurden. Also wir kennen sie heute wie bei der Tour de France, dass sie jeden Sommer stattfindet. Man hatte damals eher den Gedanken so, okay, diese Herausforderung, die haben wir jetzt gemeistert und können wir zum nächsten übergehen. Und vielleicht können wir dieses Rennen in 10 oder in 15 Jahren nochmal fahren. Aber es war nicht geplant, es jährlich stattfinden zu lassen.
Mhm.
Also die nächste Ausgabe dieses Paris-Brest-Paris-Rennens gab es dann erst 1901 und wurde dann auch gesponsert von Le Petit Journal, aber auch von jemand anderem, nämlich von dem Henri de Grange. Und der ist wiederum von einer Zeitung, nämlich von Lotto Velo. Und das ist die Vorgängerzeitschrift zur heute noch existierenden L'Équipe.
Aha.
Es ist nämlich so, der Giffard, der wird später, der war erst bei Le Petit Journal und der wird dann später Herausgeber einer eigenen Fahrradzeitschrift, nämlich von Le Velo. Und die gibt es seit 1892. Und du musst dir vorstellen, der Giffard und der de Grange, die sind ja große Konkurrenten zu dem Zeitpunkt. Weil der de Grange, der gibt die Fahrradzeitschrift Lotto Velo raus. Und der Giffard, der sorgt dann erstmal dafür, dass die das Velo aus dem Titel streichen müssen und nur noch Lotto heißen. Und der de Grange, der revanchiert sich dann mit einer Idee und der sagt, okay, wir müssen uns von der Konkurrenz abheben und wir müssen ein großes Rennen machen. Wir müssen das größte Rennen machen, das es bislang gab. Wir machen einfach nicht nur Paris, Brest, Paris. Wir starten ein Etappenrennen durch ganz Frankreich.
Hm.
Und dieses Etappenrennen findet dann 1903 statt und heißt heute Tour de France. Du musst dir vorstellen, der Radsport erlebt in den 1890er Jahren und 1891 findet ja dieses Rennen Paris, Brest, Paris statt, einen großen Höhepunkt. Und anschließend sinkt das Interesse erstmal recht stark am Radsport und am Fahrradfahren, weil es beginnt der Siegeszug der Ballsportarten, allen voran Fußball. Und was auch ab 1900 immer mehr und immer beliebter wird, sind Autorennen.
Mhm.
Also die motorisierten Maschinen. Ist halt erstmal spektakulärer und es drängt das Fahrrad erstmal so ein bisschen in den Hintergrund. Ein Autor, den ich vorhin schon erwähnt habe, der Hans-Erhard Lessing, dessen Kulturgeschichte des Fahrrads ich zur Vorbereitung gelesen habe, der hat es so formuliert: Die bisherige Fahrradavantgarde ging mit fliegenden Fahnen zur Benzinfraktion über. Also ab 1900 ist es halt eben schick und Avantgarde, Auto zu fahren oder zu den Motorrädern zu wechseln.
Ja.
Während es halt vorher eben der Adel oder das reiche Bürgertum war, das Fahrrad gefahren ist.
Nee, ist halt schneller, gell?
Ja.
Schneller und lauter und solche Dinge.
Und teurer natürlich, weil zu dem Zeitpunkt werden Fahrräder natürlich langsam immer billiger. Und Autos waren natürlich zu dem Zeitpunkt was sich Normalsterblich nicht leisten konnten.
Mhm.
Aber kommen wir zum Höhepunkt dieser Folge, Richard. Während die Fahrerinnen und Fahrer beim ersten Straßenrennen 1869 von Paris nach Rouen noch auf Kurbelvelozipeden, den Michelins oder Dreirädern unterwegs waren, mit Metall- oder Holzrädern und ihre Knochen durchgeschüttelt wurden, da schauen die Fahrräder 1891 bei der Tour von Paris nach Brest und wieder zurück ganz anders aus. Nämlich so, wie wir sie heute kennen. Mit Reifen, die mit Luft gefüllt sind, mit zwei gleich großen Rädern vorne und hinten, mit einer Kette, die das Hinterrad antreibt, mit einem Rahmen, der so rautenförmig ist, der sogenannte Diamantrahmen. Weil, wie wir vorhin besprochen haben, war das Hochradfahren nicht ganz einfach, auch nicht ganz ungefährlich, weil eben gerade die Sorge vor Kopfverletzungen so groß war. Und ab den 1870er Jahren wird erstmal versucht, die Hochräder sicherer zu bauen. Und deshalb spricht man in dieser Phase von den hohen Sicherheitsrädern. Man hat weiterhin Hochräder gebaut, aber hat versucht, den Schwerpunkt beim Sitzen so ein Stück nach hinten zu verlagern, sodass man nicht nach vorne kippt, wenn was ist, sondern eher so nach hinten fällt.
Ach, es ist viel besser, ja. Wenn man auf dem Hinterkopf statt irgendwie aufs Gesicht fällt.
Es ist jedenfalls so, eines der bekanntesten Modelle in dieser Zeit ist das Kangaroo. Ist immer noch ein Hochrad, aber der Schwerpunkt wird ein Stück nach hinten verlagert, indem man die Gabel, die vorher senkrecht war, so ein Stück leicht zum Fahrer hin neigt. Und der Sattel ist damit nicht am höchsten Punkt des Rads und die Gefahr, eben vorhin überzufallen, wird dadurch ein bisschen gelindert.
Mhm.
Das Problem war allerdings, die effizienteste Form der Kraftübertragung ist natürlich, wenn du von oben senkrecht auf die Pedale oder auf die Kurbel trittst.
Mhm.
Deshalb hat man jetzt bei dem Fahrrad zum ersten Mal einen Kettenantrieb eingebaut und hat also beidseitig auf jeder Kurbel rechts und links so eine kleine Kette eingebaut, die dann die Kraft übertragen haben.
Mhm.
Sieht mit heutigem Blick ein bisschen seltsam aus, diese Ketten am Vorderrad. Aber den Fahrradherstellern wird jetzt deutlich, die Kette ist der entscheidende Faktor bei der Kraftübertragung. Jetzt lässt sich nämlich die optimale Kraftübertragung über unterschiedlich große Zahnräder lösen und es war nicht mehr notwendig, das Vorderrad so groß zu machen und senkrecht die Beine drauf zu setzen. Und wenn man mit Hilfe des Kettenantriebs niedrigere Räder einsetzen kann statt der hohen, da kann man ja auch das Hinterrad antreiben statt des Vorderrads. Und genau das passiert dann in den ersten Experimenten mit Sicherheitshochrädern und Kettenantrieben. Also der Harry John Lawson zum Beispiel, der auch in Coventry gelebt hat, der hat dann 1879 das sogenannte Bicyclette auf den Markt gebracht. Ein Fahrrad mit Kettenantrieb auf das Hinterrad, aber dann trotzdem mit riesigem Vorderrad und kleinem Hinterrad. Hat sich natürlich nicht durchgesetzt, sieht auch sehr absurd aus. Aber es waren eben so die ersten Versuche, diese Hochräder sicherer zu bauen und mit den Kettenantrieben irgendwie die mit einzubauen. Und dann kommt aber John Camp Starley. Das ist der Neffe von James Starley, den wir vorhin schon kennengelernt haben mit dem Ariel-Hochrad. John Camp Starley, der hat auch eben bei seinem Onkel, bei James Starley, mitgearbeitet. Der hat sich aber dann 1881 selbstständig gemacht und gründet eine eigene Firma. Interessanterweise baut er erstmal drei Räder und keine Fahrräder und keine Hochräder. Nämlich er arbeitet jetzt geheim an einem neuen Fahrradmodell. Und es wird ein Fahrradmodell sein, das Geschichte schreiben wird. Vermutlich ist es nämlich eines der prägendsten Modelle überhaupt. Angeblich fährt er aufs Land, um es unauffällig testen zu können. Und er nennt dieses Fahrrad Patent Rover Safety Bicycle. Das allererste hatte noch leicht unterschiedlich große Räder, also vorne 32 Zoll und hinten 30 Zoll. Und die Kritiken waren vernichtend. Er hat es 1885 erstmals vorgestellt und dieses Fahrrad wurde als Käfer oder Kriecher bezeichnet. Höchstens was für Unsportliche, weil an die Eleganz des Hochrads käme dieses Rad niemals ran.
Aha.
Und er sagt aber, ihm geht es bei diesem Fahrrad nicht nur um die Sicherheit, sondern auch darum, die größte Kraft auf die Pedale zu bringen bei geringster Ermüdung, so wird es formuliert.
Und ein wichtiger für faule Menschen halt.
Genau. Und es ist halt interessant, weil das Hochrad wurde eben so als das elegante Fahrradfahren bezeichnet und man konnte sich eben nicht vorstellen, dass sich so ein Niederrad wirklich durchsetzen würde, weil man eben so an diesen Anblick dieser Hochräder gewohnt war.
Ja.
Und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg dieser Rover-Fahrräder leistet jetzt auch ein Schweizer, nämlich der Hans Reinhold aus dem Aargau. Er hat nämlich erst in Zürich ein Ingenieurstudium gemacht und ist später nach England ausgewandert und in Manchester entwickelt er dann die Reinhold'sche Kette. Das ist so eine Rollenkette, sieht im Grunde aus so wie eine Fahrradkette, wie wir sie heute auch kennen. Und diese Ketten, die verbaut Starley dann in seinen Rädern. Und die waren nicht nur äußerst präzise, sondern die haben jetzt den Wirkungsgrad bei diesen Fahrrädern massiv erhöht. Weil man will natürlich so wenig Energie wie möglich verlieren, wenn man mit seinen Füßen aufs Pedal tritt. Der Starley entwickelt jetzt das Fahrrad weiter zum Rover Typ 2 und dann später zum Typ 3. Und Rover Typ 2 gilt heute so als der Prototyp des modernen Fahrrads. Und das hat er als anfangs vermarktet unter dem Namen Sicherheitsniederrad. Also so ist der deutsche Name, Sicherheitsniederrad. Um sich eben abzugrenzen von den Hochrädern und aber zu sagen, es ist immer noch ein Safety Bike und ein Safety Bicycle. Apropos vermarkten, ja, was tun, um diese Rover-Fahrräder bekannter zu machen? Es gibt eine Geschichte, die ehrlich gesagt ein bisschen legendenhaft klingt, aber oft erwähnt wird. Eine richtig gute Quelle, was da genau passiert ist, konnte ich nicht finden. Aber es heißt, Starley hatte den Plan, die Überlegenheit seiner Sicherheitsniederräder durch ein Rennen zu demonstrieren. Und dieses Rennen hat er für den 26. September 1885 angekündigt, und zwar von London nach Brighton. Und Starley hat dafür einen der besten Radfahrer, den es in England gab, engagiert für dieses Rennen. Er hat aber vor allem das Problem, dass solche Radrennen eigentlich verboten waren. Und er daher den Startort kurzfristig verlegt hat, weil die Polizei schon bereit stand. Und der engagierte Fahrer, der George Smith, der gewinnt dieses Rennen auf einem Rover 2. Und er zeigt damit der Welt, dass dem Sicherheitsniederrad letztlich die Zukunft gehört. Und nicht nur das, bei diesem Rennen stellt er auch einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Und zwar über 50 und über 100 Meilen wird ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Den über 100 Meilen, den stellt der George Smith auf. Und zwar fährt er diese 100 Meilen in 7 Stunden und 5 Minuten.
Okay.
Jetzt ist natürlich die Frage, die Fahrradgeschichtsschreibung erwähnt dieses Rennen immer so beiläufig. Ja, und dann gab es dieses Rennen und damit hat sich gezeigt, das Fahrrad ist überlegen dem Hochrad und hat sich dann durchgesetzt. Ob jetzt dieses Rennen tatsächlich damals so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Und ob es jetzt wirklich nur an diesem Rennen lag, lässt sich wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass sich innerhalb kürzester Zeit dieses Fahrrad durchsetzt und die Hochräder aus den Straßen oder von den Straßen mehr oder weniger schlagartig ersetzt werden durch die Sicherheitsniederräder.
Mhm.
1889 kommt dann übrigens auch das Ladies Rover Modell auf den Markt mit einem tiefen Einstieg. Interessant ist, ab 1896 wurde die Firma dann umbenannt in Rover Cycle Company. Recht bald haben die dann Motorräder gebaut und ab 1904 das erste Auto entwickelt. Und Rover entwickelt sich ja dann zu einer, ja, wahrscheinlich zu einer der bekanntesten britischen Automarken.
Ja.
Obwohl die halt eigentlich mit Dreirädern angefangen haben.
Interessant.
Genau, also Starley ist tatsächlich so der Beginn von Rover, dieser Automarke der britischen. Und das gilt aber übrigens für viele der späteren Autohersteller. Die waren vorher Fahrradfabrikanten. Das ist zum Beispiel auch bei Opel so.
Hm. Sind halt alle so Opportunisten, gell? Wenn man irgendwo mehr Geld machen kann, dann war es das mit dem Fahrrad.
Wobei der Adam Opel, der beginnt 1862 erstmal mit der Herstellung von Nähmaschinen. In den 1880ern schwenkt er dann um aufs Fahrrad und dann eben aufs Auto. Mhm. Was man bei all diesen Erfindungen, die ich jetzt genannt habe, natürlich sagen muss, dass ganz viel gleichzeitig passiert. Weil viel wurde zeitgenössisch auch erstmal vergessen. Also Starley hat im Grunde nichts Neues erfunden, sondern er hat das, was schon da war, neu kombiniert und ist einfach der Erste, der dieses Komplettpaket so anbietet. Mhm. Und eben auch dann die einzelnen Teile so perfektioniert. Aber er hat eben keines dieser Teile tatsächlich neu erfunden.
Quasi der Steve Jobs der Fahrradentwicklung.
Wobei, das gilt eigentlich für alles. Also auch bei Michon ist es so, man findet oft auch schon Bilder von Tretkurbeln in den 1940er Jahren, aber es ist dann so nicht klar, so wurden die jemals der Öffentlichkeit vorgestellt, dann gibt es kein Patent dazu und so. Also deshalb ist bei dieser Fahrradgeschichte, es passiert ganz, ganz viel gleichzeitig. Viel wird auch mehrfach erfunden. Der Luftreifen zum Beispiel, den dann John Dunlop erfindet oder eben nicht erfindet, sondern eigentlich wieder erfindet, weil es gibt schon in den 1840er Jahren jemand, der einen Luftreifen erfindet. Aber er ist dann aber halt derjenige, der ihn dann wieder erfindet und dann populär macht. Mhm. Dazu kommen wir aber gleich noch. Erst noch zum Rennen Paris-Brest-Paris 1891. Da spielen jetzt die Hochräder praktisch keine Rolle mehr. Also nach 1885, wo Starley dieses Sicherheitsniederrad vorstellt, den Rover, dauert es wirklich nur 2-3 Jahre, bis die Hochräder mehr oder weniger verdrängt sind. Und Charles Terrain und Joseph Giel Laval, die das Rennen dominieren, waren zwei der besten Rennfahrer ihrer Zeit. Das Rennen sollte aber auch zu einer Materialschlacht werden, aufgrund einer weiteren maßgeblichen Erfindung, die ich jetzt gerade schon genannt habe, nämlich den Luftreifen. Mhm. Bislang waren die Räder ja vor allem mit Vollgummireifen ausgestattet. Und bei diesem Rennen war Giel Laval mit Dunlop-Reifen unterwegs. Und Terrain mit einer ganz neuen Erfindung der Gebrüder Michelin. Die haben nämlich abnehmbare Luftreifen erfunden, die innerhalb einer halben Stunde reparierbar waren.
Oh.
Während die Dunlop-Reifen noch mit der Felge verklebt waren.
Mhm.
Und das ist lustig, weil ich habe jetzt in der Vorbereitung viele alte Bilder von Radrennen gesehen. Und da haben die Fahrer ganz oft ganz viele Schläuche um den Oberkörper gebunden.
weil sie immer wieder Schlauch wechseln haben.
Genau.
Lustig.
Der Luftreifen wurde zwar, wie ich schon gesagt habe, 1845 erfunden, ist aber erstmal in Vergessenheit geraten. Und so war es dann eben der Tierarzt John Dunlop, der den ersten Luftreifen entwickelt.
Mhm.
Und Terrain, der also dieses Rennen Paris-Brest-Paris gewinnt, der wird nach seinem Triumph wirklich ein echter Star in Frankreich. Also er macht dann in den nächsten Jahren noch einige spektakuläre Fahrten. Zum Beispiel fährt er 1893 von St. Petersburg in 14 Tagen nach Paris. Und ein Jahr drauf fährt er dann von Rom nach Paris. Es gab natürlich in der Folge auch noch weitere Erfindungen, was das Fahrrad betrifft. Aber im Wesentlichen hat sich um 1890 all das durchgesetzt, was wir von dem modernen Fahrrad kennen. Diese Rover sehen im Grunde aus, also die könnte man so auch heute noch mehr oder weniger auf die Straße stellen. Mhm. Wir haben zwei gleich große Räder, haben eine Kette, die das Hinterrad antreibt und einen rautenförmigen Diamantrahmen. Na gut, also der kommt erst ab 1890, aber trotzdem.
Ja. Also man kann sagen, so in den 1890ern war das Fahrrad eigentlich feature complete, so wie wir es heute kennen.
Ja, genau.
Außer, dass man heute halt noch so Weiterentwicklungen spezifischer Dinge wie Gangschaltungen und so weiter.
Genau, da hat sich natürlich viel getan. Da gibt es eine Nabenschaltung und da gibt es dann...
Oder Licht, Dynamo.
Dynamo, genau, der wird dann noch erfunden und Schutzbleche und so. Da gibt es natürlich noch einiges, was kommt. Aber so im Grunde genommen so die wichtigsten Features, wie dieses Fahrrad funktioniert, sind ab 1890 im Grunde da.
Mhm.
Und interessanterweise, und das fand ich auch so faszinierend in der Geschichte, halt als Sicherheitsniederrad. So das Fahrrad, das wir heute als Ordinary kennen, also als das Standardfahrrad, ist eigentlich das Sicherheitsniederrad. Zum Schluss vielleicht noch kurz was zum Rennen Paris-Brest-Paris. Das ist nämlich bis heute eines der traditionsreichsten Rennen in der Radsportgeschichte. Das hat zwar als Profi-Radrennen nur 7-mal stattgefunden, also nach 1891, dann erst wieder 1901. Und dann zuletzt 1951, aber als sogenanntes Brevet also als Fahrradmarathon, findet es immer noch alle 4 Jahre statt. Und es ist kein Rennen, sondern alle, die teilnehmen, versuchen halt, die Strecke innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu schaffen. Mhm. Und deshalb genießt Paris-Brest-Paris inzwischen also absoluten Kultstatus. Also so viele, die gerne im Amateurbereich Fahrrad fahren, nehmen sich halt vor, so einmal im Leben wollen sie Paris-Brest-Paris fahren. Mhm. Beim letzten Mal zum Beispiel im August 2023 sind 7000 Leute mitgefahren.
Würdest du gern?
Theoretisch ja, aber das... Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich auf einen Fitnessstand kommen würde, wo ich sagen würde, ja, das machen wir. Und das ist auch nicht absehbar, dass ich auf so einen Fitnessstand komme.
Aber das ist noch immer diese Distanz, also Paris, Brest, Paris.
Genau, ja. Vielleicht machen wir, nee, das machen wir nicht.
Was nee, möchtest du machen?
Ja, wir könnten es gemeinsam fahren, so als Firmenausflug.
Aha, so. Warum nicht?
Macht man ja einmal natürlich. Im Jahr, oder? So.
Ja, ja, Klausur.
So, genau.
fahren wir einfach Paris, Brest, Paris. Und dann machen wir nie wieder Erfolge, weil dann sind wir gestorben.
Ja, das war meine kleine Geschichte des Fahrrads. Und wie das Fahrrad von der Laufmaschine zum Kurbelvelozipeden, zum Hochrad und letztlich dann zum Sicherheitsniederrad geworden ist.
Sehr gut. Sehr schön. Ich mag das total gern, wenn so Lücken gefüllt werden. Also von Dingen, von denen ich ein bisschen Ahnung habe, aber nicht so richtig.
Ja.
Von denen es sehr viele gibt auf dieser Welt. In meinem Kopf. Und ja, sehr gut. Also eben ein paar Dinge habe ich ja schon so ein bisschen rudimentär erklärt damals in dieser Folge zu Annie Londonderry, aber ist natürlich auch schon lang her.
Ja.
Ungefähr 7,5 Jahre. Und ja, wirklich, oder?
Ja, ja, es fühlt sich komisch an, eine Folge zu empfehlen, die zu alt ist, gell? Ist arg.
Ja, ist halt die Einjährige.
Ja, genau.
Und deswegen, ja, echt großartig hier so diesen Weg mitzukriegen und faszinierend auch, ich meine, wie immer 19. Jahrhundert, ja,
ja,
da passieren die Dinge, auch wieder Frankreich so viel.
Ja.
Also ich bin echt so fasziniert von dieser verdammten Weltausstellung 1867. Da passt alles.
Ja.
Da Sachs, Escoffier, dann, wer war noch dort? Der Gustave Trouvet.
Ja.
Jetzt dieses Fahrrad war dort, eigentlich alles, was, so viele Dinge, die so heutzutage bestimmen irgendwie unser Leben oder auch unsere Welt ausmachen, die sind alle da bei dieser Weltausstellung gewesen.
Voll.
Und ich habe natürlich auch dieses Opernglas damals gefunden, das 1867 dort ausgestellt worden ist.
Lustig.
Und ja, irgendwie hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Beziehung zu irgendwas aus Frankreich haben werde.
Also wenn du jetzt gefragt werden würdest, Richard, du kannst einen Tag mit einer Zeitmaschine zurückreisen, es wird ein Tag sein, wo du die Weltausstellung 1867 besuchen kannst.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also da kriege ich dann am meisten mit. Muss ich schauen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass ich auf all diese Leute treffe. Und so zum Sax sagen kann, hey, schau her, dein Saxophon wird einmal fantastisch. Alle werden es, es wird einen ganzen Musikstil prägen.
Hey, ja, und hey, und ich werde in einem Podcast mal drüber erzählen.
Und der so, was ist dein Podcast? Das klingt interessant.
Sehr schön.
Sehr schön. Eine sehr schöne Geschichte. Also klassische Geschichte hier, so wie die Welt, in der wir leben, so zu der geworden ist. Finde ich immer sehr spannend. Brest übrigens, weil du es ganz am Anfang angesprochen hast, ist ja letzte Folge auch gerade vorkommen.
Ja, stimmt.
Weil ich ja gesprochen habe über von wo aus diese ill-fated Expedition nach Irland gestartet hat. Und ja, das war ja auch Brest.
Stimmt, ja.
Am Atlantik. Sehr schöne Geschichte. Nimm dir dann, dass es da einen Hinweisgeber oder Geberin gebraucht hat, weil du bist ja ein Fahrradnatt.
Also ich habe einige Hinweise bekommen tatsächlich. Und zwar von Dominik. Der hat mich auf seinen Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel aufmerksam gemacht, nämlich Hans Reinhold, den Fahrradkettenerfinder.
Sehr gut.
Birte und Liam haben mich auf das Fahrradrennen hingewiesen, das von Starley organisiert wird, um das Sicherheitsniederrad zu bewerben. Und man muss sagen, du hast recht, ich hatte schon länger vor, was zur Geschichte des Fahrrads zu machen. Und ich habe vor einigen Jahren inzwischen schon ein Interview geführt mit einem Hamburger Fahrradhistoriker, dem Lars Amender. Mhm. Und eigentlich hatte ich geplant, so einen großen featureartigen Mehrteiler zu machen mit diesem Interview im Rücken.
Aha.
Aber wie so oft bleibt sowas dann liegen und dann ist nie was draus geworden. Jetzt habe ich mir gedacht, das greife ich jetzt endlich mal auf in einer Folge, weil diese Geschichte des Fahrrads finde ich einfach so faszinierend. Ich finde einfach diesen Umstand so faszinierend, dass sich das Hochrad durchsetzt und dann erst das Fahrrad, wie wir es kennen.
Ja, ja. Ich meine, grundsätzlich, also wenn man jetzt nicht weiß um diese Vorteile, die das Hochrad gegenüber diesen 4 oder 3 Rädern gehabt hat,
ja,
oder diesen vorherigen, denkt man sich ja, wie kommt irgendjemand auf die Idee, so ein Ding zu bauen?
Ja, ja, genau.
Aber nachdem du es ausgeführt hast, was so die tatsächlichen Vorteile waren und dass die ja schon überwogen haben müssen,
müssen
im Vergleich zum anderen, dann ergibt es natürlich Sinn.
Von Lars habe ich übrigens auch die Statuten des Eimsbütteler Velozipedenreitclubs, was ich zitiert habe.
Das ist sehr gut.
Und man muss sich auch vorstellen, dieser Reitclub ist 1869 gegründet worden. Also das heißt, die haben diesen Verein nur 2 Jahre gegründet, nachdem Michon das Fahrrad vorstellt. Also wie schnell diese Entwicklung dann auch ist, dass diese Erfindungen sich international verbreiten.
Also das Einzige, was ich anprangere in diesem Zusammenhang, ist tatsächlich, dass es heute nicht mehr Reiten heißt, sondern Fahrrad fahren.
Ja, stimmt.
Da hätten wir dranbleiben sollen.
Vielleicht sollten wir es aber wieder einführen.
Ja, eigentlich schon. Kann man, gell? Sehr gut, ab jetzt. Bitte alle, die es hören und gern Fahrrad fahren oder vom Fahrradfahren sprechen, ab jetzt bitte immer Fahrradreiten sagen.
Ich reite jetzt dann nach Hause. Nach der Aufnahme reite ich nach Hause.
Ich reite nach Hause, auf meinem
Velozipeden.
Auf meinem Drahtesel.
Drahtesel.
Das ergibt ja dann auch Sinn.
Ja, stimmt. Es ist jetzt auch vielleicht eine gute Gelegenheit, um über Literatur zu sprechen.
Mhm.
Es gibt natürlich unglaublich viel zu lesen über das Thema. Aber was ich empfehlen kann, ist das Buch Der Schweiß der Götter, die Geschichte des Radsports von Benjo Maso. Das ist faszinierend. Also wer sich für die Geschichte der Tour de France zum Beispiel interessiert, wird da fündig. Und überhaupt gibt es eben viel zum Thema Radsport, auch wie sich die Fahrräder da entwickelt haben. Da muss ich auch sagen, das Fahrrad wird ja erstmal als Sportgerät verbreitet und dann erst als Verkehrsmittel. Deshalb ja auch diese ganzen Verbote in den Städten, weil man eigentlich das Fahrrad als Verkehrsmittel erstmal unterdrücken will. Für so einen allgemeinen Überblick ist die Kulturgeschichte des Fahrrads von Hans-Erhard Lessing empfehlenswert, den ich schon öfter genannt habe. Und wer das ausführlicher haben will mit vielen Bildern, da kann ich das Buch Bicycle, The History von David Hurley empfehlen. Faszinierend ist ja an sich auch die Physik dahinter, von der ich jetzt nicht so viel erzählt habe. Ich habe es nur angedeutet, diese Geschichte beim Hochrad mit
der Entfaltung.
Mit der Entfaltung, genau. Es gab ja natürlich noch viel mehr zu erzählen. Also warum es überhaupt so gut funktioniert, auf diesem Zweirad zu fahren. Also es gibt da einige physikalische Phänomene, wie den Kreiseleffekt oder den Nachlauf. Aber dieses Feld, würde ich sagen, überlassen wir den Physikerinnen und Physikern.
Sehr gut. Bin ich dabei.
Sehr gut. Ist eine ganz schön lange Folge geworden, glaube ich, Richard.
Es geht. Wir haben schon längere gehabt. Aber das Fahrrad ist ja nicht nix.
Das stimmt.
Es braucht entsprechende Aufmerksamkeit.
Naja.
Aber ist eine gute Überleitung, um dich zu fragen. Hast du alles erzählt, was du erzählen wolltest, Daniel?
Absolut. Also ich glaube, ich habe alles erzählt, was es zum Fahrrad zu erzählen gibt. Es gibt da, glaube ich, nichts mehr zu ergänzen.
Hervorragend. Diese Folge ist die ultimative Fahrradfolge. Niemand muss jemals irgendwas anderes anhören, anschauen oder lesen.
Genau, es kommt alles vor, was überhaupt jemals zum Fahrrad gesagt wurde.
Sehr gut. Ich hoffe, du schreibst es auch als quasi Untertitel dann zur Folge. Eine ultimative Geschichte des Fahrrads.
Genau. Das ist natürlich nur ein Bruchteil und man könnte natürlich wahrscheinlich eine ganze Staffel oder einen ganzen Podcast draus machen.
Ja.
Aber ich denke, wir können es für jetzt mal gut sein lassen und den Deckel drauf machen.
Gut, dann gehen wir doch über zum Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir den jetzt sehr schnell.
Jawohl.
Wer uns Feedback geben will zu unseren Folgen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm. Kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, da heißen wir Geschichte.fm. Außer auf Mastodon, da geht man am besten auf geschichte.social. Im Browser landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Das war jetzt ganz schön schnell. Also alle, die jetzt glauben, sie haben aus Versehen auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
Ich habe gesagt, wir machen es schnell.
Ist nicht der Fall, Richard. Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Dieses Buch
all
heißt...
All die Zeit, die ich jetzt eingespart habe.
Geschichten aus der Geschichte. Der Merch gibt es unter geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat 2 Möglichkeiten. Die eine ist, bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren. Bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Nora, Sophie, Henning, Dietmar, Tobias, Irene, Philipp, Tom, Nadja, Roel, Susanne, Nikolas, Nadja, Christopher, Miriam, Susanne, Timo, Urs, Michael, Lukas, Dominik, Markus, Andreas, Georg, Marie, Julia, Joe, Laura, Sebastian, Renate, Stick, Franziska und Stefanie. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, ich glaube, dann haben wir es. Dann geben wir doch einfach dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Richtig, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Oh, ich habe vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Hm. Können wir es noch einmal machen?
Du, kein Problem. Ich spreche einfach deine Sachen selber ein.